Lasch mit Bier.
Episode 15. Schnürsenkel, Bobbys und die blaue Post.
Wir steigen hinab in die Radiogeschichte.
Die geht, um uns da auch durchzusetzen gegenüber den Chefetagen.
Deine Haare waren ja nicht gerade ein sozialistisches Merkmal.
Als ich den SFB kennenlernte, dachte ich, das war im Grunde so ein bisschen wie die DDR, bisschen softer, alles lief da so weiter.
Schnürsenkel, Bobbys, blaue Post. Das hört sich so an, als würden wir uns mit dem berühmten Postzugraub der britischen Royal Mail vom 8. August 1963 beschäftigen, Herr Lasch.
Dazu ist schon alles gesagt, geschrieben und verfilmt worden. Wir steigen hinab in die Radiogeschichte. Als sich in der Ostberliner Naleperstraße ein Paternoster im Block E große Beliebtheit erfreute.
Rundfunk der DDR. This is GDR Radio.
Radio GDR.
Ici, la radio de la RDA.
Es war die Zeit, als die Musik noch von einem Schnürsenkel abgespielt wurde.
Reporter mit einem umgebauten Diktiergerät Mira unterwegs waren.
Eine Zeit, in der Moderatoren vom Geschick und Können eines Technikers abhängig waren.
Als noch jeder Musiktitel in einem Karton steckte.
Digital noch ein Fremdwort war.
Und Handarbeit dominierte.
Herr Lasch, jetzt geben Sie doch mal den Erklärbär. Woher kommt denn der Begriff Schnürsenkel für die Viertelzoll-Magnetstonbänder, also die Bänder mit einer Breite von 6,5 Millimetern?
Ich weiß es nicht. Jedenfalls meine Nachforschungen führten mich zu keiner schlüssigen Erklärung. Selbst die KI offenbart nur Mutmaßungen.
Viertelzoll-Magnettonbänder sind schmal, lang und flexibel, genau wie klassische Schnürsenkel. Diese visuelle Ähnlichkeit hat wohl zur Übertragung des Begriffs geführt. Schnürsenkel kann dabei eine ironische Bezeichnung für ein veraltetes Medium sein. Die Bezeichnung Schnürsenkel könnte auch eine gewisse Nostalgie oder Abwertung ausdrücken, ähnlich wie man alte Kabel Strippen nennt. Es gibt keine dokumentierte etymologische Verbindung zwischen Schnürsenkel und Magnettonbändern. Es handelt sich also um eine kreative, bildhafte Sprache.
Ja, und warum der Wickelkern, auf dem das Magnetband aufgewickelt ist, Bobby genannt wird, das lässt sich auch nicht klären. Mit der volkstümlichen englischen Bezeichnung für Polizist, da hat das jedenfalls nichts zu tun.
In der Filmtechnik wurden die Wickelkerne von Filmspulen bereits als Bobbys bezeichnet. Diese Bezeichnung wurde später von Tonfilmcuttern übernommen, als man begann, Magnettonbänder für die Tonspur zu verwenden. Die Magnettonbänder wurden ebenfalls auf solche Wickelkerne aufgewickelt, und so übertrug sich der Name Bobby auf die AEG-Wickelkerne für Tonbandgeräte. Die Bezeichnung Bobby ist nur im deutschsprachigen Raum üblich. Im Englischen nennt man diese Kerne schlicht Core. Es gibt keine eindeutige etymologische Erklärung für den Namen Bobby, aber es scheint sich um eine umgangssprachliche oder liebevolle Bezeichnung zu handeln, die sich durch den täglichen Gebrauch etabliert hat.
Was mir im Umgang mit Magnetbändern immer viel Freude bereitet hatte, das Cuttern. Oder wie manche auch sagen, Köttern.
Was natürlich falsch ist, cut to cut, kommt aus dem Englischen und heißt schneiden.
Ich dachte, ich sollte heute den Erklärbär geben.
Eine kleine erklärende Zwischenbemerkung meinerseits, die dürfte ja wohl erlaubt sein, Herr Lasch.
Nur zu, Herr Bier. Ich gebe auch noch eine Runde Bärendreck aus.
Igitt, dieses Zeug schmeckt doch fürchterlich.
Soll aber gegen Husten und Schleimbildung helfen.
Also bevor wir uns mit dem Hüstel nach vorm Mikrofon beschäftigen, da sollten wir erstmal beim Schnürsenkel und beim Cuttern bleiben. Warum Cuttern Ihnen Spaß gemacht haben soll, es ist mir echt schleierhaft. Das ist doch eine fürchterliche Fummelei, die Bandstellen mit der Hand so zu positionieren, dass man Versprecher dann mit einer Schere rausfummeln und schneiden kann, um dann alles wieder mit dem Hinterklebeband so einer Art Tesafilm wieder zusammenzufügen. Das ist da furchtbar.
Da gebe ich Ihnen recht, Herr Bier. Heute macht man das am Computer. Klickt auf die betreffende Stelle der Hüllkurve und schwupp ist die sprecherische Fehlleistung im Papierkorb. Ein Band mit der Schere zu bearbeiten, da braucht man nicht nur gute Ohren, sondern auch etwas Geschick.
Meine Kaderbegeisterung mit der Schere, die hat sich in Grenzen gehalten. Manchmal waren die Schnitte zu hören, klang dann irgendwie wie abgehackt.
Und da hieß es, Der hat mit der Axt gekattert. Um solche Schnitte zu kaschieren, konnte man auch einen langen Schnitt anwenden. Das heißt, die Schere wurde nicht im ca. 45 Grad Winkel angesetzt, sondern man schnitt das Band in einem etwa 15 Grad Winkel. Damit ergab sich ein längerer Schnitt und man konnte eine Art Überblendungseffekt erzielen.
Sie mit Ihren Tricksereien. Gehört hat man es doch trotzdem. Haben Sie noch mit Flüssigkleber gearbeitet, Herr Lasch?
Wollen Sie damit etwa auf mein Alter anspielen, Herr Bier? So alt bin ich nun auch wieder nicht. Mit Flüssigkleber wurde in den 50er Jahren gecuttert. Da saß ich noch in der Grundschule. Vom Hören und Sagen weiß ich aber, dass es ein Kleber auf Acetonbasis war. Schnell trocknend und transparent. Allerdings konnte man mit diesem Kleber auch die Magnetschicht zerstören, wenn man sich etwas dämlich anstellte.
Früher war eben auch nicht alles besser.
Lasch mit Bier Podcast, Episode 15, Schnürsenkel Bobbys und die blaue Post.
Ah ja, blaue Post. Was hat das jetzt mit unserem Rückblick in die analoge Zeit des Radios zu tun? Bitte, Herr Erklärbär Lasch.
Da haben Sie sich ja wieder einen Mörder-Gag einfallen lassen, Herr Bier.
Und ich setze noch einen drauf.
Jetzt kommt der Erklärbär-Bär.
Der DDR-Rundfunk war ein zweigeteiltes Konstrukt. Redakteure und Sprecher wurden vom Staatlichen Komitee für Rundfunk verwaltet und die Technik war dem Ministerium für Post- und Fernmeldewesen unterstellt.
Blaue Post, das ist drahtlose Wesen. Die graue Post war drahtgebunden wie Telex und Telefon. Und die gelbe Post, diese Sachen, die ausgetragen wurden, Briefe, Pakete, sonst was.
Peter Zielke war so ein blauer Postler, sprich Techniker hinter Mischpult und Bandmaschinen.
Herr Lasch, Sie haben die Zeit in der Naleba-Straße ja noch hautnah miterlebt. Trugen denn die Techniker damals Postuniform?
Die sahen genauso lässig aus wie die Redakteure.
Und innen?
Jawohl, Herr Genderbeauftragte Bier.
Trugen die Techniker?
Und innen?
Jetzt langt's aber, Herr Lasch. Die Techniker, die trugen also lange Haare und Jumo-Jeans.
Vielleicht hatte der eine oder die andere mal Jeans aus der Jugendmode an. Lange Haare sah man eher beim weiblichen Personal. Ich war in den 70er Jahren einer der wenigen männlichen Radioangestellten, die einen beatmäßigen Langhaarschnitt hatten.
Und das wurde geduldet? Lange Haare waren ja nicht gerade ein sozialistisches Merkmal. Und sowas als Mitarbeiter im DDR-Rundfunk?
Die einzige Kritik kam von meiner Frau Mama, die mich gern mit kurzen Haaren gesehen hätte.
Bevor wir uns jetzt in modischen Details verlieren, Herr Lasch, mal zurück zum Radio. Damals lief ja nur Radio unter dem Begriff Rundfunk. Heute gilt ja Rundfunk als der Sammelbegriff für Radio und Fernsehen.
Das Fernsehen hatte in der DDR sein eigenes Komitee. Nach der Versenkung des DDR-Rundfunks vereinte der Begriff Rundfunk beides. Siehe ARD, Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland.
Jetzt kommt der Erklärbär, der Bär, der alles erklärt, der Erklärbär, Bär.
Als ich mit dem Radio angefangen habe, das war Ende der 90er, also nach der Wende, da habe ich die Techniker der Blauen Post nicht mehr erlebt. Wie war denn damals die Zusammenarbeit?
Wie in allen Lebenslagen hing sie vom Können und Wollen des Einzelnen ab. Es gab jüngere, dynamische Techniker und Altgediente, deren Begeisterung für Jugendsendungen sehr begrenzt war.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wie hat sich das denn auf die Zusammenarbeit ausgewirkt?
Mal nur ein Beispiel. Sie kennen das von der Disco, sprechen auf Musik. So einfach Musik hoch und runter blenden war nicht. Da gab es ein Lichtsignal. Also, wenn ich auf die Musik draufreden wollte, drückte ich auf eine Taste. Der Techniker sah ein aufleuchtendes Lämpchen, blendete die Musik aus, gab mir ein rotes Lichtsignal in den Sprecherraum und ich konnte losquatschen. Sollte die Musik wieder hochgeblendet werden, gelbes Licht von mir, das Rotlicht kam vom Techniker, Musik hoch, Redepause.
Vorausgesetzt, der Techniker hat die Lichtsignale gesehen und hatte dann noch ein bisschen Rhythmusgefühl, oder?
Was bekanntlich ja nicht jedem gegeben ist. Manchmal habe ich versucht, das auch per Handzeichen zu dirigieren, was auch nicht immer den gewünschten Wechsel von Musik und Wort brachte. Mir ging das meistens gegen den Strich, wenn die Blenderei nicht im richtigen Timing verlief. Ich habe das immer deutsche Postblende genannt.
Das geht heute digital, sei Dank, viel einfacher. Da sitzt man als Moderator im sogenannten Selbstfahrerstudio, was nichts anderes heißt, als dass man ein großes Mischpult vor sich hat, mit einer Menge Reglern dran, mit denen man den Titel starten, also fahren kann, beziehungsweise eben auch stoppen. Und wenn man draufquatschen will, dann zieht man den Regler einfach runter, da wird die Musik leiser, man kann loslabern. Und wenn man fertig ist, dann schiebt man den Regler wieder hoch, Musik wird lauter und fertig ist die tolle Moderation. Zurück zum analogen Radio mit Technikern. Wenn Sie, Herr Lasch, damals von einer deutschen Postblende gesprochen haben, haben Sie sich bestimmt viele Freunde gemacht.
Da war ich eher zurückhaltend, denn sich mit einem Techniker anlegen bringt nur Ärger. Der kann dir nämlich eine Sendung oder auch Veranstaltung kaputt machen, wenn er, wie es so schön heißt, Dienst nach Vorschrift schiebt. Peter Zielke jedenfalls gehörte nicht in diese Kategorie.
Ja, ich erinnere mich eigentlich daran, dass es eine Herausforderung war, die nicht mit Problemen verbunden war, sondern wie kann man es einfach machen, dass es schnell und flüssig läuft, dass ein Rundfunk flüssiger wird, als wir damals schon hatten, weil die Jugendlichen ja auch andere Ansprüche hatten. Und diesen Anspruch gerecht zu werden mit so einem jugendlichen Radio, auch einem jugendlichen Fahrstil der Technik, um das aufzuarbeiten, das haben wir gerne in Anspruch genommen, um uns da auch durchzusetzen gegenüber den Chefetagen, die eigentlich das Radio immer noch ein bisschen anders konservativ hatten. Aber das hat auf jeden Fall von der Sache her geklappt. Von dem technischen Teil, dass wir im Prinzip als Jugendliche, die wir dort mit betraut waren, intensiver uns einbringen konnten mit dem flüssigen Fahren von den Sendungen. Und wir hatten ja auch einen sehr engen Kontakt mit den Mitarbeitern von der Redaktion. Dadurch war das eine sehr angenehme Geschichte, sich da einzubringen mit Herz und Kopf. Und ja, das war eine Herausforderung.
Und herausfordernd war ja auch die Technik in der Nalepa-Straße.
Also die technische Ausstattung waren, dass es professionelle Maschinen waren mit 38er Geschwindigkeit. Das ist eine Geschwindigkeit, die eigentlich unüblich im privaten Gebrauch war. Da waren es in der Regel 9,5 Zentimeter und 19 Zentimeter Bandgeschwindigkeit. Mit Platten hatten wir eigentlich gar nicht gearbeitet. Wir hatten Platten, wenn sie da waren, eigentlich nur umzuschneiden, um sie auf Band zu bannen, im wahrsten Sinne des Wortes, und sie dann abspielbar zu machen. Denn Plattenspieler, die für so einen Einsatz möglich waren, gab es in dem Sinne gar nicht. Also haben wir im Prinzip die dann umgezeichnet, dann wurden die archiviert, das ist wieder die Komiteearbeit gewesen, Komitee für Rundfunk, und dann die Musikredakteure, die entsprechenden Sachen gesucht haben, haben die dann rausgesucht und zu den Sendungen mitgebracht.
Und das in Koffern zum Transport der Bänder vom Schallarchiv auf den Sender. Dazu Karteikarten, auf denen die Titelangaben standen, also Interpret, Dauer, Komponist und so weiter.
Und diese Koffer schleppten die Musikredakteure.
Manche sagten zu den Musikredakteuren auch Kofferträger.
Da hat sich bestimmt der eine oder andere beleidigt gefühlt.
Vorausgesetzt, er war humorlos. Das Abspielen der Bänder war dann wieder Aufgabe des Technikers.
Der Techniker musste das Band rausnehmen, das Band auflegen, das Band so einstellen, dass es an der Stelle abgefahren wird, wo es im Prinzip beginnen sollte oder eben direkt von Anfang. Und der Rest war dann die Handarbeit am Mischpult.
Das war technisch gut gelöst durch den Maschinenstart. Sobald der Regler auf den Mischpult nach oben geschoben wurde, startete die Bandmaschine und die Musik spielte.
Weil wir gerade bei den technischen Dingen sind, damals soll es eine Räuspertaste gegeben haben, aber keinen Bärendreck.
Das mit dem Bärendreck hatten wir doch schon. Mit der Räuspertaste konnte man das Mikrofon sofort abschalten. Stellen Sie sich vor, Herr Bier, Sie reden und reden und reden und plötzlich kriecht ein Frosch in Ihren Hals hoch und Sie müssten husten. Sowas klingt sehr unangenehm. Spürte man solch ein Unbehagen, drückte man auf die Räuspertaste, konnte abhusten und wenn der Frosch sich aufgelöst hatte, nahm man den Finger von der Taste und sprach ganz normal weiter.
Also wir brauchen keine Räuspertaste, denn bei einer Aufzeichnung, da kann man ja ruhig mal richtig abhusten. Der Abhuster wird dann rausgeschnitten und Peter Zielke, der übrigens auch Disco-Kollege war, der kann nahtlos anschließen.
Ich bin Baujahr 57, also 68 Jahre werde ich in diesem Jahr. Ich bin 1986 rausgegangen aus dem Radio und habe Diskothek gemacht, freiberuflich, mit dem süffisanten Namen Schallplattenunterhalter, was ja keiner war, weil wir hatten ja weder die Schallplattenspieler noch die Schallplatten dazu, dass man im Prinzip so eine Veranstaltung machen konnten. Und somit war das dann auf jeden Fall ein logischer Werdegang für mich, weil es halt hat Spaß gemacht, bin viel rumgekommen. Man hat eigentlich bis auf Urlaub dann täglich Auftritte gehabt, auch mehrere Auftritte. Und das war eine sehr abwechslungsreiche, lebendige Zeit, weil das war ja nicht nur Diskothek, das waren auch Veranstaltungsbegleitungen. Wir haben in der Berliner Gartenschau die Wasserspiele dort mitgebaut, dass die dort interessanterweise eigenständig abliefen. Ja, vollautomatisch den ganzen Tag sich alle halbe Stunde eingeschaltet haben, ausgeschaltet haben mit Ansage, Absage, was wir selbst produziert haben für die Gartenschau. Das war ein besonderer Höhepunkt, die hatten wir komplett gewartet. Naja, und ab 89 hat sich natürlich viel geändert, speziell ab 90. Diskotheker waren wie damals die Künstler, die in die Stadt reinkamen und wenn den Leuten was nicht gefallen hat, wurden sie rausgejagt. So in der ersten Zeit, bis sich das dann wieder normal qualifiziert hat hier in Berlin, dass man damit normal umgehen konnte. Ich habe dann aber mit anderen eine Großgaststätte gemacht und dann kam ein Wandel. Ich wollte etwas machen, was ich langfristig auch machen kann und hatte mich für Versicherungen interessiert und habe in dieser Hinsicht schon ein paar Schulungen gemacht und habe dann nochmal eine richtige Ausbildung gemacht als Versicherungsfachmann mit Abschluss an der IHK Köln und bin seit 2002 Versicherungsmakler, unabhängig, eigene Selbstständigkeit.
Peter Zielke, bleiben wir bei Lebensgeschichten. Uwe Wassermann, der meine Sendung Podiumdiskothek Mitte der 80er Jahre übernahm und dann zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk ging.
Also erstens war der Übergang einer, der ging zum ORB, der mit dem SFB kooperierte. Und als ich den SFB kennenlernte, dachte ich, wie sie arbeiten, wie sie planen, unterscheidet sich das nicht wirklich von dem, was ich von der Nalepastraße kenne. Das war im Grunde so ein bisschen wie die DDR, bisschen softer, alles lief da so weiter. Im Guten wie im Schlechten. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe festgestellt, dass generell in den 90ern der Job des Producers, da gab es eine Definition für diese Arbeit, die gab es eigentlich nur bei den Privaten und die hat sich so allmählich dann auch bei den Öffentlich-Rechtlichen durchgesetzt, aber es war völlig unklar, was das für Leute sind. Also von anderen Sendern weiß ich, es waren Musiker, die irgendwann auch mal Technik gelernt haben, es waren Journalisten, die auch mal sich Musik und Technik raufgedrückt haben und es waren Techniker, die angefangen haben, Musik zu machen oder sich journalistisch. Also es war einer von dreien und man hat sich sozusagen die Defizite der anderen beiden Sachen irgendwie raufgedrückt und bei mir war es die Technik, die da war. Ein bisschen Moderation, ein bisschen Musik. Selber Musiker war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber ich hatte eine Vorstellung davon, wie was zu klingen hat, damit es jemand überzeugt. Nämlich dann, wenn es mich überzeugt. Und da bin ich sozusagen mein größter Kritiker. Deshalb hat es, glaube ich, funktioniert.
Und mittlerweile ist Uwe Wassermann auch Musiker. Zusammen mit Radiokollegen hat er die Radioheads gegründet.
Die Schnürsenkel und Bobby-Zeiten sind für Uwe Wassermann kein Thema mehr.
Ich muss mich auch ein bisschen um Programmaktionen, Kampagnen, so Zeug kümmern. Das ist auch mit dabei. Also es vermischt sich und das ist das Schöne, weil man nicht nur bei einer Sache ist. Wenn ich jetzt morgen zur Arbeit gehe, werde ich mich wahrscheinlich wieder um paar Transitions kümmern, indem irgendwelche IDs rumspringen, die ich auf irgendwelche Beats setze. Zwei Tage später muss ich mir Gedanken machen über eine Programmaktion im September, wo es darum geht, Kopfhörer von Teufel, eine Firma hier in Berlin irgendwie an den Mann zu bringen, um danach wieder für eine Programmaktion mir Gedanken zu machen, die heißt, zusammen ist alles besser. Das ist das Schöne, aber es ist sehr, sehr viel verschiedenes Zeug und da bin ich dankbar für. Also ich habe ja noch 2 Jahre. Und ich stand vor der Wahl jetzt gerade, weil der RBB ja so ein bisschen krachen geht gerade und ja vielen Leuten anbietet, ja schon vorzeitig in Rente zu gehen. Und ich dachte, also wenn ihr mich nicht rausschmeißt, im Leben nicht. Also ich bin so dankbar, dass ich jeden Tag zur Arbeit gehen kann. Ich habe auch während Corona nie Homeoffice gemacht. Solange ihr mich da haben wollt, liefere ich euch ab und ich laufe euch gut an.
Klasse Stimmung.
Beim Karaoke gibt es keinen Unterschied, ob man singen kann oder nicht.
Bin beim nächsten Mal wieder dabei. 80er, 90er Karaoke im Studio 14.
Die RBB Dach Lounge.
Gemütlich, tolle Atmosphäre hier.
Das ist eine schöne Location hier oben.
Jeder wird gefeiert.
Ein Riesenspaß mit Ihren Lieblings-80ern und 90ern. Dienstag, 8. Juli ab 18 Uhr und bei freiem Eintritt 80er, 90er Karaoke. Diesmal nur mit Berlin-Songs.
Im Rahmen von Berlin Sounds. Eine Stadt und ihre Musik. Live und auf allen Kanälen im RBB.
Hello, listeners of 88.8. This is Mick from Simply Red inviting you to our show in Berlin.
RBB 888 holt die Stars der 80er und 90er für Sie nach Berlin. Simply Red am 19. Oktober in der Uber Arena. Das große Bühnenjubiläum. 40 Jahre Soul Pop und die Ausnahmestimme von Mick Hucknall.
We hope that you join us and we will be playing all of our hits.
Simply Red live in Berlin, 19. Oktober, Uber Arena. Nach Berlin geholt von RBB 888.
Wir lieben die 80er, wir feiern die 90er.
Das war eine Produktion von Uwe Wassermann. Er ist da Chef Sound Layout, macht die On-Air-Promotion, die Programmentwicklung und spricht auch selber noch die Station Voice.
Nannte vorhin gerade das Beispiel mit den IDs. Also es gibt eine KI, die ich benutze, oder würde ich sie noch nicht mal KI nennen, aber ich glaube, sie fußt algorithmisch auf KI, das ist voiceremover.org. Es gibt es auch als Virtual DJ, damit kann man, das war die letzte Beatles-Single, die rauskam, die haben das auch benutzt, man kann Voice-Tracks isolieren aus komplexen Arrangements. Und man kann diese Sachen vermesh-uppen. Wenn man dieselbe Tonart hat, denselben Beat hat und so, kann man das mit anderen Sachen mischen. Und man kann das mit IDs mischen, die man sich auch irgendwo separiert hat, aus irgendwelchen Interviews oder so. Und kann Dinge zusammenbringen, die einem Marketing technisch für den eigenen Sender irgendwie Pluspunkte bringen. Wir benutzen es auch generell, um O-Töne bei uns im Programm, die von außerhalb kommen, wo Verzerrungen dabei sind, wo es ploppt, wo die Frequenzgänge nicht stimmen, wo Hall drauf ist, der stört, zu reinigen, bringt wirklich die besten Ergebnisse. Man muss nur aufpassen, dass man da nicht halbstündige Parts reinpackt, weil ich glaube, denn manchmal Leute sagen, das habe ich so nicht gesagt, so spreche ich nicht. Das ist jetzt gerade KI. Das haut so nicht hin. Aber für so Sachen, die unter einer Minute sind, benutzen wir das schon.
Ein klingendes Beispiel aus dem Gespräch mit Uwe Wassermann. So klingt die Aufnahme inmitten diverser Umweltgeräusche. Also das ist die Originalaufnahme. Die Aufnahme mit Uwe Wassermann entstand übrigens in einem Biergarten. Jetzt bitte keine albernen Wortspiele, Herr Lach.
Ich werde mich hüten, Garten und Bier mit Ihrem Namen, Herr Bier, zu vermesh-uppen.
So hörte sich die Biergartenaufnahme mit Uwe Wassermann direkt aus dem Biergarten an.
Töne bei uns im Programm, die von außerhalb kommen, wo Verzerrungen dabei sind, wo es ploppt, wo die Frequenzgänge nicht stimmen, wo Hall drauf ist, der stört.
Alles mit störenden Umweltgeräuschen. Schickt man solch eine Aufnahme in ein KI-Programm, ist das Hintergrundgeräusch weg.
Töne bei uns im Programm, die von außerhalb kommen, wo Verzerrungen dabei sind, wo es ploppt, wo die Frequenzgänge nicht stimmen, wo Hall drauf ist, der stört.
Nimmt denn der gereinigte Sound nicht auch ein bisschen was von der Wirkung? Ich meine, wenn alles so klingt wie im Studio aufgenommen, dann ist es doch auch wieder langweilig.
Ich mag's gern clean, aber bitte, wir können Uwe Wassermann akustisch auch in eine Höhle mit einem Wasserfall setzen. Ist übrigens handgemacht, ohne KI.
Töne bei uns im Programm, die von außerhalb kommen, wo Verzerrungen dabei sind, wo es ploppt, wo die Frequenzgänge nicht stimmen, wo Hall drauf ist, der stört.
Ich hab's befürchtet, Herr Lasch kann den Erklärbären nicht lassen.
Wir haben mit Schnürsenkel und Bobbys begonnen und wollen natürlich auch einen Blick in die heutige Zeit werfen. Also noch auf die künstliche Intelligenz schauen.
Dazu Uwe Wassermann über KI-Musikprogramme.
Und das, was der da erstmal anbietet, rein kompositorisch, ist kein Pillepalle. Also wer so ein bisschen Ahnung von Tonsatz und Harmonielehre hat, merkt, die wissen schon, worauf die zurückgreifen und was sie da anbieten. Man könnte noch so ein bisschen sagen, naja, vom Klang her, da könnte man noch ein bisschen feilen dran, aber es ist, für den Garten reicht's und mehr.
Recht hat er. Wir benutzen solche Programme auch, um unseren Podcast musikalisch aufzuhübschen.
In diesem Sinne, lass die Klänge klingen.